Grad, 27 Minuten Nord, 3 Grad, 28 Minuten Ost. Hafen von Lagos, Nigeria. Frachter Mare Sarina. Juli 1984. Piraten in Uniform. In den Häfen von Westafrika habe ich nie in der Nähe eines Bullauges geschlafen, aus Furcht vor verirrten Kugeln. Besonders in Lagos, der Hauptstadt von Nigeria, gehörten Angriffe von Banditen beinahe zum Bordalltag. Vor kurzem habe ich einen Brief wiedergefunden, den ich im Juli 1984 nach Hause geschrieben hatte. Er beginnt mit den Worten: Es ist 2 Uhr, soeben wurde wieder eine Attacke auf unser Schiff abgewehrt. Ich war früh schlafen gegangen an jenem Abend. Kurz nach Mitternacht aber wachte ich auf und begann, einen Agentenkrimi zu lesen. Von Zeit zu Zeit sah ich aus den Bullaugen eine unheimliche Stimmung da draußen. Die Pier hell beleuchtet, darauf parkten einige Laster. Neben den Führerhäusern schliefen die Fahrer auf dem nackten Boden. Wir hatten die Gangway eingeholt, 2 Sicherheitsleute an Land und einen Mann auf Bordwache postiert. An Bord befand sich immer noch ein Teil unserer Ladung. Dosenmilch. Die Banditen kamen mit einem motorisierten Einbaum von der Wasserseite. Einem gelang es, die Bordwand zu entern, 2 saßen noch auf dem Boot. Ein Trupp Polizisten aber hatte sie entdeckt und Warnschüsse abgefeuert, worauf der Eindringling über Bord sprang und das Boot in der Dunkelheit verschwand. Schon vorher hatte es einen Überfall gegeben, bei dem unser Wachmann ein Messer an seinen Rippen spürte. Auch in diesem Fall waren die Angreifer überstürzt geflohen, als die Polizei aufkreuzte. Wir schienen jedenfalls mehr Glück zu haben als ein griechischer Frachter, der direkt vor uns an der Pier lag. Auf der Leiser kam es 2 Tage nach unserer Abreise zu einer Schießerei zwischen Verbrechern und der Marine. Und in unserer Mannschaftsmesse kursierten blutige Storys von Überfällen mit Schnellbooten, bei der Rede von getöteten Seeleuten. Angeblich hatten Piraten einem Offizier sogar die Hand abgehackt. Wir hatten jedenfalls aufgehört, unsere Dosenmilch nachts löschen zu lassen, weil mindestens so viele Paletten gestohlen wurden, wie auf normalem Wege von Bord gingen. Auch tagsüber war Vorsicht geboten. Uns fiel glücklicherweise rasch auf, dass zusammen mit den Arbeitern viele Leute in die Luken stiegen, die dort gar nicht zu suchen hatten. Die einheimischen Wächter erwiesen sich kaum als Hilfe. Sie ließen so ziemlich jeden passieren, der aufs Schiff wollte. Um Diebstähle im großen Stil zu verhindern, hatten wir die Arbeiter während der Löscharbeiten eingeschlossen und nur unter Bewachung herausgelassen. Als dann trotzdem 100 Dosen einfach über Bord flogen und auf der Pier aufgefangen wurden, schlossen wir die Luken. Nun begann ganz anderer Ärger. Von einigen Polizisten, die offenbar um ihr Geschäft fürchteten. Es waren gleich 7 Ordnungshüter, die unseren Wachmann niederschlugen und an Bord kamen. Sie verlangten, ich solle ihnen die Laderäume aufschließen. Ich weigerte mich und sagte, dass ich keinen Diebstahl zuließe. Nun wurden sie richtig sauer. Wir hätten von fliegenden Händlern Souvenirs gekauft, schrien sie. Wertvolle Holzschnitzereien, die wir an Museen verkaufen könnten. Das sei verboten. Ob ich wüsste, wie hoch die Strafe für Kunstschmuggel war. 3,5 Jahre Gefängnis und $5,000 Strafe. Mindestens. Sie schnauzten mich an und fuchtelten mit ihren Schnellfeuergewehren herum. Das war wirklich beunruhigend. Dann diskutierten wir in meiner Kabine weiter und bald war klar, was die Polizisten wirklich wollten. Mit einer inoffiziellen Spende von 2000 Mark, so erklärten sie mir, könne man die Angelegenheit aus der Welt schaffen, ohne dass ihre Vorgesetzten jemals etwas davon erführen. Stunden vergingen. Ich war nicht bereit, auch nur eine Mark zu zahlen. Wir hatten zwar einige Andenken gekauft, aber Kunstwerke waren das bestimmt nicht. Die Sieben aber wollten nicht gehen. Sie rauszuschmeißen war auch keine Option. Ihre Waffen hatten sie demonstrativ auf den Tisch gelegt. Als Verhandlungsunterlagen dienten Bierdeckel, auf die sie immer wieder neue Zahlen kritzelten. Immerhin sank der Preis im Laufe des Nachmittags. Irgendwann aber hatte ich genug. Statt Devisen bot ich einige Flaschen feinen Whiskys an. Sie besprachen das Angebot kurz, willigten ein und zogen mit meinem Ballantines ab. Ich blieb in einer Mischung aus Wut und Sorge zurück. Was, wenn die Erpresser in Uniform am nächsten Tag mit der nächsten Forderung kamen? Als wir wenige Tage später endlich Lagos verließen und die offene See erreichten, war jeder an Bord erleichtert. Wenigstens für ein paar Stunden. In der folgenden Nacht schauten blinde Passagiere durchs Fenster der Mannschaftsmesse. Die Geister von Lagos verfolgten uns also weiter bis in den Hafen von Lomé in Togo. -19°, 36° Nord, 37°, 13' Ost, Port Sudan, Frachter Typ 4, MS Dresden, im Oktober 1965. Rodeo im Roten Meer. Zuerst dachten wir, der Befehl sei ein Scherz, den sich jemand hinter einem Schreibtisch in Rostock ausgedacht hatte. Etwa auf Höhe von Aden erhielten wir den Funkspruch: Port Sudan anlaufen, neue Ladung, Ziel Suez, 520 Bullen. Ende. 520 Bullen? Es gab natürlich keinen einzigen Stall an Bord der Dresden. Ein Frachter vom Typ 4 und damit eines der größten Stückgutschiffe in der Flotte der DDR. Klar, Captain, und anschließend holen wir 2000 Kamele ab und fahren auf den Dars, witzelten wir auf der Brücke. Doch der Alte verzog keine Miene. Nun muss man dazu sagen, dass wir das Schiff gerade frisch gestrichen hatten. Aufbauten, Masten, Laderäume, Luken, alles glänzte. Besonders auf das Deck waren wir stolz. Mit der Renovierung hatten wir bereits zu Beginn der vorherigen Reise begonnen, es trotz der Regenzeit in Indien fertig bekommen. Der Bootsmann und ich, damals erster Offizier, trugen den Protest der Mannschaft vor, vergeblich. Die Übernahme in Port Sudan geriet zu einem Spektakel, das jeden Tierschützer nachhaltig traumatisiert hätte. Bis zu 8 Tiere wurden von Hafenarbeitern in eine große Netzbrug getrieben und dann angehievt. Beine und Hörner ragten aus dem Netz hervor, klagendes Gebrüll begleitete jeden Transport. Ich fragte einen Arbeiter, ob diese Methode wirklich geeignet sei. Seine Antwort: Wir machen das immer so. Wenn sich ein Tier sträubte, wurde es an den Hörnern an Bord gehievt. Einen Bullen, der panisch ins Hafenbecken gesprungen war, zog man am Schwanz aus dem Wasser. Stunden später konnten wir ablegen. Damit wir uns überhaupt noch über Deck bewegen konnten, hatte der Schiffszimmermann eine Art Laufsteg und Leitern an und auf die Windenhäuser gebaut. Trotzdem mussten sich Stewards und Wachmatrosen ständig den Weg freiknüppeln. Wir kamen uns vor wie Cowboys. Die Sonne brannte herunter. Es war sehr heiß, mehr als 40 Grad. Nach kurzer Zeit lag ein intensiver Geruch über der Dresden. Obwohl die Tiere wegen der zweitägigen Reise nur Wasser bekommen hatten, stand beim Anlegen in Suez eine üble Mischung aus Dung, Farbresten und Sand auf Deck, fast knöcheltief. So glatt war es, dass man sich entschloss, nun alle Tiere an ihren Hörnern zu verladen. Welch